Berlin und die Welt um 6.
Die Nachrichten jetzt mit Natascha Gutschmidt.
Guten Abend. Im Erdbebengebiet in Myanmar suchen Hilfskräfte in den Trümmern weiter nach Überlebenden. Nach Angaben der Militärregierung werden rund 300 Menschen noch vermisst. Laut dem Staatsfernsehen gibt es etwa 1700 Tote und mehr als 3000 Verletzte. Das Beben zerstörte außerdem wichtige Infrastruktur wie einen Flughafen, Brücken und Straßen. Das Rote Kreuz hat einen internationalen Spendenaufruf gestartet. Man benötigt jetzt 100 Millionen Euro, um den Erdbebenopfern zu helfen. Die deutsche Startup-Firma ESA Aerospace hat den ersten Start einer Orbitalrakete aus Kontinentaleuropa absolviert. Auf Bildern einer Live-Übertragung im Internet war zu sehen, dass die Spektrum-Rakete etwa 30 Sekunden nach dem Start von einem Weltraumbahnhof in Norwegen ins Meer stürzte. Die Betreiberfirma wertete den Jungfernflug trotzdem als Erfolg. Mit diesem ersten Test habe man wertvolle Daten und Erfahrungen für künftige Missionen sammeln können, heißt es. Die Spektrum-Raketen sollen künftig Satelliten ins All bringen und damit kommerziellen Anbietern aus den USA Konkurrenz machen. Der US-Schauspieler Richard Chamberlain ist tot. Er starb mit 90 Jahren auf Hawaii, wie mehrere US-Medien berichten, nach Komplikationen von einem Schlaganfall. Chamberlains größter Erfolg war seine Rolle als Pater im TV-Vierteiler Die Dornenvögel von 1983.
Und jetzt das Wichtigste aus Berlin.
Auf dem Breitscheidplatz in Charlottenburg haben mehrere hundert Menschen für die Freilassung des verhafteten Istanbuler Bürgermeisters İmamoğlu demonstriert. Der Verein CHP hatte zu einem Flashmob unter dem Motto "Wir sind alle İmamoğlu" mit Masken des türkischen Oppositionspolitikers aufgerufen. Die Aktion verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle. In Spandau ist auf einen 36 Jahre alten Mann geschossen worden. Eine Polizeisprecherin sagte uns, die Polizei sei gegen 15 Uhr in die Straße Brauereihof in Hakenfelde gerufen worden. Das Opfer sei verletzt im Krankenhaus, es bestehe aber keine Lebensgefahr. Der Täter flüchtete in einem Taxi. In der Nähe des Tatorts hielten Einsatzkräfte dann ein Taxi an. Ein Fahrzeuginsasse wurde festgenommen. Ob es sich dabei um den Täter handelt, wird noch ermittelt. Und zum Sport. Union Berlin hat die Ungeschlagen-Serie des SC Freiburg in der Fußball-Bundesliga nach 7 Spielen gestoppt und einen Auswärtssieg geholt. Das Spiel in Freiburg endete mit 2:1 für Union. Im Moment spielt noch Dortmund gegen Mainz. Und in der Handball-Bundesliga sind die Füchse Berlin wieder Tabellenführer. Sie gewannen das Heimspiel gegen Hamburg mit 40:35.
Mehr Nachrichten aus Berlin lesen Sie rund um die Uhr auf rbb24.de.
Das Berlin-Wetter.
Immer noch 10 Grad bei Ihnen in Tempelhof und Mitte. Dahle meldet 9 Grad. Heute Abend und nachts gehen die Temperaturen wieder ein bisschen runter bis auf 3 Grad. Und die Aussichten morgen dann zum Wochenstart sehr durchwachsen, regnerisch und nur ab und an kommt immer mal kurz die Sonne durch bei maximal 11 Grad. Und jetzt das Wichtigste aus der RBB 888 Verkehrszentrale. Eine Meldung habe ich für Sie. Achtung, auf der A111 und der nördlichen A10 in Richtung Dreieckhaveland im Kreuz Oranienburg ist nach einem Unfall die linke Spur blockiert. Bitte fahren Sie da ganz besonders vorsichtig und langsam.
RBB 888, 100% Promi mit Marion Hanel.
Und heute gedenken wir unserem Berliner Quizmaster Hans Rosenthal, der am 2. April 100 Jahre alt geworden wäre. Meine Gäste heute sind sein Sohn Gerd Rosenthal und Schauspieler Florian Lukas, der ihn im großen ZDF-Spielfilm verkörpert. Wir wünschen weiter einen schönen Sonntag, jetzt mit Human League.
my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue, followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him, they just hovered around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. Every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her, and they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beam. Suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring.
Den Spuren von Elvis, Walking in Memphis aus den 90ern. Marcone auf RBB 88.8, 100% Promi heute mit Florian Lukas. Kennen wir aus Goodbye Lenin oder Weißensee natürlich. Und Gerd Rosenthal, Sohn des legendären Quizmasters Hans Rosenthal, der jetzt am 2. April 100 Jahre alt geworden wäre. Und ihm zu Ehren gibt es einen großen ZDF-Spielfilm über ihn und seine Show Dalli Dalli. Florian, du spielst Hans Rosenthal in diesem Film und hast gerade erzählt, dass du schon sehr aufgeregt warst, eben bei den Dreharbeiten, insbesondere eben auch in den Kulissen dann von Dalli Dalli, weil du eben kein Showman bist. Aber Hans Rosenthal war das ja eigentlich auch nicht.
Ja. Er war ja unfassbar bescheiden, dein Vater. Das war ja auch kein, wo man jetzt sagen würde, so ein, also Rampensau.
Er hatte, glaube ich, auch so eine Angst vor der Sendung. Also andere gehen ja an so eine Sendung ran und machen die relativ spontan. Vater hat ja über Tage geprobt mit Strohkandidaten, also Studenten, die die Rollen der Prominenten übernommen haben, hat mit den Kameraleuten geprobt, dass er genau wusste, wann muss er in welche Kamera gucken. Ich habe mit Kameraleute gesprochen, die haben gesagt, die träumen schon nachts davon, das können sie nicht mehr, wo die Kamera steht, aber er hat das wirklich geprobt und geprobt. Was schade war, denn eigentlich war er bei Sendungen und Veranstaltungen, wo er mehr spontan spontan gefordert war, für mich sehr, sehr viel besser als in so einem engen Korsett.
Wenn ich das kurz einfügen darf, ich hatte die Freude, mit Oliver Hafner, mit dem Regisseur, 2 Tage bei der großen Terra-X-Show zu hospitieren, um mal kennenzulernen, wie so eine Show überhaupt entsteht und wie die Abläufe sind. Und da arbeitete ein Kameramann, genannt Schwanni, dessen Vater schon bei Dalli Dalli Kameramann war, und er selber war da auch manchmal Kabelhilfe, und der, also das Erzählen über die Proben und wie genau Hans Rosenthal das genommen hat, diese Erzählung darüber hat sich schon die nächste Generation übertragen. Jedenfalls, es gibt eine ganz große Szene, wo ich ankomme, oder Hans Rosenthal, also ich als Hans Rosenthal ankomme im Studio und dem Kameramann kurz die Hand schüttel und sage, hallo Schwanni. Als sozusagen Referenz zu dem Original Kameramann Schwanni von damals und dessen Sohn.
Herrlich. Und der Film dreht sich ja im Grunde genommen um dieses berühmte Datum, 9. November 1978, 75. Jubiläum der Dalli-Dalli-Sendung, fiel genau auf den Tag 40 Jahre Pogromnacht, die zum ersten Mal in Deutschland offiziell geehrt wurde, beziehungsweise derer gedacht wurde. Und das war dieser innere Konflikt, den er hatte. Und darum dreht sich ja dieser Film. Gerd, erstmal, hast du das damals und habt ihr das damals genauso wahrgenommen, als es akut war?
Nee, ganz ehrlich habe ich das nicht so wahrgenommen. Also ich habe mitbekommen, dass er versucht hat, den Termin zu verschieben und dass er nicht glücklich war, dass er drauf liegen blieb, dieser Termin. Aber er hat es nicht als Katastrophe uns geschildert. Erst nach seinem Tod habe ich durch Mitarbeiter von ihm, insbesondere durch Reinhard Stein, der seine rechte Hand war, erfahren, wie wütend, ärgerlich und traurig er war, dass dieser Termin nicht verschoben wurde. Aber er war auch jemand, der negative Dinge gegenüber seinen Kindern, auch in Erzählungen aus dem Holocaust oder so, immer sehr vorsichtig untergebracht hat und eigentlich sehr viel geschönt hat.
Hast du im Nachhinein oder ihr auch bereut, er hat ja dann 2 Jahre, also 1980, seine Autobiografie geschrieben, eben über seine Geschichte. Hast du im Nachhinein so ein bisschen bereut, ihn nicht mehr danach gefragt zu haben?
Nein, habe ich auch nicht. Wir haben über das Thema dann und wann gesprochen, allerdings immer sehr, sehr kurz. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich nicht wusste, dass er verfolgt war oder dass sein Bruder umgebracht wurde. Das war immer klar. Wenn wir aber zu anderen Themen kamen, wo wir noch mehr wissen wollten, da gab es einmal die Variante, dass es Erzählung war, wo mein Vater sehr gut wegkam. 7-mal ist er dem Tod von der Schippe gesprungen. Da kann es schon sein, dass er mal eine Geschichte davon komplett erzählt hat. Das dauert 2 Minuten dann. Und dann aber auch zu erkennen gegeben hat, jetzt ist es auch für mich gut. Dann fragt man auch nicht nach. Also Eltern können einem das auch ziemlich deutlich machen, dass sie jetzt nicht weiter drüber sprechen wollen. Mein Vater noch viel besser, denke ich, denn er war rhetorisch sehr gut und hat das Thema krass geändert und hat irgendwas anderes, was ich auch interessant fand, ins Spiel gebracht. Von daher hat man es gar nicht so gemerkt am Anfang.
I'm done with the way y'all are playing games. Wasting your breath on a one night stand. Giving your heart out to any man. You need a figure it out. Love numbers, it's all I've been seeing.
Steglitzer Schülertragödie. So heißt eins der spektakulärsten Verbrechen in der Geschichte unserer Stadt.
Es geht um Liebe, Leidenschaft, Verrat und am Ende sind zwei junge Menschen tot. Hallo zusammen, hier sind Lydia Micki-Vorhoff und Tim Koschwitz und in der neuesten Folge von unserem Podcast 100% Berlin schauen wir uns diesen Fall aus dem Jahr 1927 genauer an.
Ein Fall, der 2004 sogar verfilmt wurde mit Daniel Brühl und Anna-Maria Mühe, weil er eben so voller Drama und Eifersucht und Leidenschaft ist.
100% Berlin, der Podcast mit den wirklich spannenden Geschichten aus unserer Stadt. Alle Infos auf rbb888.de.
The Cure auf RBB 88 100% Promi, heute mit Florian Lukas und Gerd Rosenthal. Zu Ehren von Hans Rosenthal und seiner Sendung Dalli Dalli im großen ZDF-Spielfilm. Es geht da in diesem Film eben um den 9. November 1978. 40 Jahre Pogromnacht und 75 Jahre Dalli Dalli. Und er hatte damals mit allen Mitteln versucht, tatsächlich diese Jubiläumssendung zu verschieben, allerdings ohne Erfolg. Und er hat dann tatsächlich die Dalli Dalli Sendung an dem Abend auch durchgezogen, aber er hat ein Zeichen gesetzt, denn er hat gesagt, wenn, dann nur im schwarzen Anzug und ich springe nicht.
Ja.
Hat er darüber vorher mit euch gesprochen?
Nein, hat er nicht. Es könnte sein, dass er gesagt hat, weil das der Jahrestag der Reichspogromnacht ist, dass er ein anderes Programm hat. Aber das ist mir nicht so bewusst, war also für mich nicht so gegenwärtig.
Mhm. Gab es damals darauf Reaktionen von den Zuschauern?
Da bin ich sicher, dass die Zuschauer reagiert haben. Bin auch sicher, dass es Anrufe gab. Die wurden ja beim ZDF immer minutiös mit Namen und so weiter aufgeschrieben, was dazu gedacht wurde. Und ich habe das aber nicht bekommen. Das hat er. Und ich nehme an, Florian hat davon ein paar Sachen gelesen.
Ja, ja.
Erzähl mal.
Ja, tatsächlich. Also ich hatte halt Zugriff auf, also das ZDF war sehr unterstützend, was die Recherche und das Material anbelangte. Und wir haben gelesen die Anrufprotokolle von diesem Abend. Da gab es Kritik darüber. Und es gab auch Briefe von der Intendanz, die da im Nachhinein zurückgerudert ist und gesagt haben, der Ton war ungefähr, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir das, aber dann hätten wir schon nochmal drüber sprechen können. Aber wenn es das nächste Mal ein Problem geben sollte, kommen Sie doch einfach, zögern Sie nicht, auf uns zuzukommen. Also man war sich auch beim ZDF bewusst, dass das eigentlich falsch war, auch schon damals. Hans Rosenthal selber hat auch noch andere Sachen gemacht in der Sendung oder nicht gemacht. Er hat nicht so fröhliche oder unbedarfte Unterhaltungsmusik spielen lassen. Er hat sogar das Datum genannt am Ende in der Schlussansprache, was er normalerweise auch nicht tat. Aber ich denke schon, dass dieser Tag, dieser Abend doch nochmal eine ganze Menge in Bewegung gesetzt hat, sodass er dann vermutlich sich entschlossen hat, eben seine Autobiografie zu schreiben und auch mit seiner Vergangenheit, die er vorher versucht hat, doch relativ rauszuhalten, weil auch niemand gefragt hat, niemand es wissen wollte vermutlich, eben auch nochmal an die Öffentlichkeit und ganz anders in der Öffentlichkeit zu erzählen. Obwohl ich da auch finde, wenn man sich die alten Interviews anguckt und auch die Autobiografie liest, er ist doch sehr zurückhaltend in der Schilderung seiner wirklich fürchterlichen, traumatischen Erlebnisse, die er gehabt haben muss.
Und die ja auch in Rückblenden im Film gezeigt werden.
Ja, genau. Also das ist, finde ich, sehr, sehr gut gelungen. Also wir sehen einige wichtige Szenen aus seiner Kindheit, der Verlust seines 7 Jahre jüngeren Bruders, der mit 10 Jahren mit dem gesamten Waisenhaus deportiert wurde ins Baltikum, dort erschossen wurde, wie sich dann später herausstellte, Jahre später, aber bis heute verschollen ist. Das Glück, das er hatte, von 2 Frauen in einer Gartenlaubensiedlung in Berlin-Lichtenberg über 2 Jahre versteckt zu werden. Er ist damit knapp 18 da in dieser Laube untergetaucht und hat da eben die letzten 2 Kriegsjahre verbringen müssen, bis er dann sich entschlossen hat, 45 eigentlich aus der Gartenlaube direkt zum Rundfunk zu gehen.
Welches waren für euch beide, die Frage, so die berührendsten Momente in dem Film?
Ja, also das unterscheidet sich natürlich ein bisschen vom Machen selbst, weil ich finde, wenn wir sehen, dass was für Konflikte er hat, auch vielleicht Angst, und wir dann sehen in den Rückblenden, wo das eventuell herkommt und wie sich die Vergangenheit mit der Gegenwart vermischt und überlagert und eben nicht mehr so gut auseinanderzuhalten ist, wie er das in den Jahrzehnten davor geschafft hat, dann finde ich das beim Schauen sehr berührend. Und ich muss zugeben, dass tatsächlich die Übergänge von dem Originalmaterial, was wir in den Dalli-Dalli-Sendungen am Anfang und am Ende sehen, und dem, was wir und ich da hergestellt haben, wirklich erstaunlich gut zusammenpasst. Also das hat mich im Nachhinein, das kann man ja nicht ahnen, wenn man das macht, wirklich, wirklich berührt. Das fand ich, das ist wirklich, also ja, das wahnsinnig kam mir bisschen, geschickt geschnitten. Das ist wirklich toll geworden, ja.
Ja, da kamen mir auch die Tränen einmal, als die am Ende der Sendung sind so Kinder, die erst geschauspielert werden und dann der Schnitt rüber in die Realität, was das nochmal manifestiert, dass dieser Film sehr nah an der Realität ist. Das war schon großartig, ja. This is all we need, to be free.
We've got to live.
Berlin-Wetter.
Um kurz nach 6:30 immer noch 10 Grad. Bei Ihnen in Tempelhof und Mitte, Dahle meldet 9 Grad. Heute Abend und nachts gehen die Temperaturen wieder runter bis auf 3 Grad. Und die Aussichten morgen dann zum Wochenanfang sehr durchwachsen, regnerisch. Und nur ab und an kommt immer mal wieder kurz die Sonne durch bei maximal 11 Grad. Und jetzt das Wichtigste aus der RBB 888 Verkehrszentrale. Bei uns in Berlin ist die Lage recht entspannt. Etwas voller ist es aber rund um den Hermannplatz auf der Seestraße in Richtung Stadtring und auf der Osloer Straße in beiden Richtungen. Und A111 und nördliche A10 in Richtung Dreieck-Havelland im Kreuz Oranienburg ist immer noch nach einem Unfall die linke Spur blockiert. Bitte fahren Sie da ganz besonders vorsichtig und langsam.
RBB 888 100% Promi mit Marion Hanel.
Und heute mit Florian Lukas und Gerd Rosenthal. Wir sprechen über den großen ZDF-Spielfilm über Quizmaster Hans Rosenthal anlässlich dessen 100. Geburtstag jetzt am 2. April. Und wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Einen schönen Sonntag jetzt mit Bon Jovi.
Yeah.
die 80er mit Bon Jovi auf RBB 88.8. 100% Promi. Wir ehren heute Quizmaster Hans Rosenthal, der am 2. April seinen 100. Geburtstag hätte. Und wir sprechen über den ZDF-Spielfilm über ihn und seine legendäre Quizshow Dalli Dalli. Und da dreht es sich eben tatsächlich um seinen inneren Konflikt damals, weil nämlich das Gedenkdatum der 40. Pogromnacht am 9. November 1978 ausgerechnet auf seine 75. Dalli Dalli-Sendung fiel und er mit allen Mitteln versucht hatte, diese Jubiläumssendung zu verschieben. Ohne Erfolg aber. Und heute hier in 100% Promi sein Sohn Gerd Rosenthal und Florian Lukas zu sehen, eben in der Hauptrolle des Hans Rosenthal. Florian, was hat insgesamt für dich so die Beschäftigung mit der Person Hans Rosenthal mit dir gemacht, jetzt so vielleicht auch nachhaltig?
Einmal hatte ich das Glück natürlich, mich insgesamt mal mit der westdeutschen Nachkriegsgeschichte intensiver auseinanderzusetzen, nochmal viel über dieses Schweigen und dieses gemeinsame Schweigen auch von Tätern und Opfern zu lesen. Was ich aber auch für mich interessant fand, war, dass ich viel größeres Verständnis dafür bekommen habe, dass ich wahrscheinlich auch ähnlich oder genauso gehandelt hätte, eben mit dem Nichts, was man 45 hatte, etwas zu machen, also nach vorne zu schauen und aus seinem Leben wirklich etwas zu machen. Und ich kann heute viel besser nachvollziehen, dass der Blick zurück erst der nächsten Generation vorbehalten war. Erst die nächste Generation konnte sagen, das sehen wir ja auch in dem Film, so geht das auch nicht. Wir können nicht für immer tun, als wenn es das nicht gegeben hätte. Wir müssen uns anders und differenzierter damit auseinandersetzen. Das ist für mich eine große Erkenntnis gewesen, also das mehr zu besser zu verstehen. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde das sehr beeindruckend, wie positiv und wie verbindend Hans Rosenthal gewirkt hat in der westdeutschen Gesellschaft, dass er ohne Hass aus dieser Zeit gekommen ist und wirklich sein Bestes gegeben hat. Bis heute merken wir das ja, wie viel Liebe wir ja auch abbekommen, weil Hans Rosenthal so gewirkt hat.
Ja, ja.
Also diese positive Lebenseinstellung, nicht auf Konfrontation zu gehen, sondern immer das Positive, das Verbindende zu suchen und dafür immer einzustehen, das kann ich mir nur als Vorbild nehmen. Und wenn ich ein bisschen davon mitnehmen darf, dann bin ich schon dankbar.
Ich habe auch geweint bei dem Film, Gerd. Wie ging euch das denn, gerade Florian, in der Rolle deines Vaters zu sehen, eures Vaters zu sehen?
Wir hatten natürlich erst einmal ein bisschen Angst. Also, dass es jemanden gibt, der meinen Vater darstellt, gibt so ein flaues Gefühl im Magen. Und wir waren dann zu einer, wie soll man sagen, Vorpremiere eingeladen. Wir waren 6, 7 Personen, die das gesehen haben. Und wir, es war meine Schwester und ich, und wir waren total begeistert. Wir waren wirklich glücklich und haben gesagt, Florian Lukas, toll, dass der das gemacht hat und toll, wie er unseren Vater spielt. Wir konnten das absolut akzeptieren und ihm abnehmen. Von daher sind wir wirklich glücklich, was daraus geworden ist. Aber Angst hatten wir am Anfang.
Wie war das bei dir so vor dieser Premiere?
Na klar, hatte ich auch Angst. Also, aber ich muss sagen, also das habe ich auch zum ersten Mal erlebt. Also das ZDF war auch da unglaublich unterstützend und dass wir das gemeinsam gucken konnten. Für mich hat sich da natürlich große Erleichterung eingestellt und es war aber auch ein toller Abschluss dieses ganzen Entstehungsprozesses. Wir waren ja von Anfang an eben auch Gerd Rosenthal und Birgit Hofmann, seine Schwester, im sehr engen oder doch durchaus in einem engeren Kontakt. Am Premierenabend letzte Woche hat Gerd Rosenthal gesagt, ich bin im Überlegen, ob ich meinem Vater das Du anbiete.
Und das haben wir dann auch gemacht.
Wir duzen uns also.
Ja.
Das ist wirklich schön, also dass sich daraus auch so eine Verbindung ergeben hat und dass die beiden Geschwister eben auch damit glücklich sind mit dem Film. Das freut mich natürlich ganz besonders.
Hm. 2 Jahre später, wir haben gerade schon drüber gesprochen, kam dann die Autobiografie tatsächlich raus und habt ihr dann nach der Veröffentlichung mehr über diese Themen gesprochen?
Ich glaube, wir haben in der Familie eigentlich nicht viel mehr gesprochen. Nur bei meinem Vater, der bis dahin, der mal gesagt hatte, er ist zwar jüdisch, aber er möchte das gar nicht nach außen groß tragen, weil er möchte dadurch keine Nachteile haben, er möchte aber auch keine Vorteile bekommen, war dann so ein anderer Zeitraum plötzlich angebrochen. Er hat es herausgebracht auf der Spitze seiner Popularität und hat es gemacht, um anderen Menschen zu zeigen, was er in seinem ersten Leben durchgemacht hatte. Und von dann an hat er auch Fernsehsendungen gemacht darüber, wo berichtet wurde, wo er überall gearbeitet hat, was er durchgemacht hat. Er hat Radiointerviews gegeben. Alles Dinge, wo er über die Vergangenheit spricht oder sprach, was er davor gar nicht gemacht hat.
said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Und Kimbra auf RBB 88.8, 100% Promi heute mit Florian Lukas. Zu sehen in der Hauptrolle als Hans Rosenthal im großen gleichnamigen ZDF-Film und sein Sohn Gerd Rosenthal. Hast du manchmal so noch in Gedankengespräche mit ihm, was würde er denken, wenn er heute noch leben würde von Deutschland, von Berlin, was hier gerade so passiert?
Gespräche mit ihm, also so innerlich nicht, aber sicherlich ist er in meinen Gedanken häufig noch vorhanden. Und da bin ich auch sicher, übrigens genauso wie meine Schwester, er würde sich gegen den Rechtsruck wenden. Er war ja ein sehr politischer Mensch und hatte immer Sorge um die Demokratie und dass wieder ein Antisemitismus oder ein Rassismus aufkommt. Und ich glaube, er hätte, wenn er denn noch populär gewesen wäre, sich da sehr stark eingebracht.
Und du hast irgendwo auch mal erzählt, er hätte es gar nicht geglaubt, dass er noch so lange nach seinem Tod noch so präsent in den Köpfen der Menschen sein würde.
Ja, er hatte gesagt zu mir, Gerd, ich werde sehr, sehr schnell vergessen sein, denn ich habe nur Quiz-Sendungen gemacht. Und Quiz-Sendung kann man nicht wiederholen. Das ist bei Schauspielern, die Filme machen, ganz anders. So einen Film kann man wiederholen und sich an denjenigen erinnern. Und nun, knapp 40 Jahre nach seinem Tod, hat er seinen Film.
Und ihr habt eine Hans-Rosenthal-Stiftung. Erzähl uns kurz, was da der Hintergrund ist und welche Rolle auch heute noch Dalli Dalli dafür spielt.
Ja, die Hans-Rosenthal-Stiftung setzt das fort, was bei der Dalli Dalli-Sendung in der Aktion Dalli hilft gemacht wurde. Bei Dalli Dalli war es so, dass man für jeden Punkt eine D-Mark bekam. Aber die D-Mark sollte nicht den Prominenten zugutekommen, die dort spielten, sondern unverschuldet in Not geraten Menschen. Und das sollte nach seinem Tod nicht mit ihm sterben. Er hatte ein Gespräch mit dem damaligen Intendanten, Herrn Professor Stolte, und die haben beschlossen, das wird fortgesetzt, und zwar unter dem Namen Hans-Rosenthal-Stiftung, die sich zukünftig nur noch aus Spenden und Nachlässen finanziert. Und wenn ich jetzt kurz erzählen darf, 3 ganz kurze Fälle, die ich jetzt vor 10 Tagen gerade hatte, in einem Tag auch zugeschickt bekommen, die wir unterstützt haben. Da war einmal dabei ein junger Mann, fast noch Jugendlicher, der nach einem Sprung in den Pool eine Querschnittslähmung erlitten hat. Da muss das Haus umgebaut werden. Wir hatten eine Überschwemmung bei einem Haus, wo ein Fluss über die Ufer getreten war. Aber es waren nicht so viele Häuser betroffen, dass man von einer Naturkatastrophe ausgehen konnte, sondern nur einzelne Häuser. Ist etwas nicht Naturkatastrophe, wir sind in Deutschland, dann kommen natürlich die entsprechenden Gelder nicht, denn das sind ja nur Einzelfälle. Für den Einzelnen ist das völlig egal. Und insofern konnten wir da auch unterstützen. Und letztlich hatten wir einen besonders schönen Fall, wo wir geholfen haben. Da kamen 4 zur Welt und da brauchten die etwas Unterstützung.
Oh, wunderbar. Florian, wenn wir mal in die Zukunft gucken, jetzt erstmal der Film, natürlich ganz großes Projekt. Was steht sonst noch an den spruchreifen Projekten? Wo können wir dich sehen?
Also ich habe dann kürzlich, also nach Rosenthal, eine Serie gedreht, eine Mockumentary, also eine gespielte Dokumentation über jemanden, der in den 90er Jahren mal einen großen Hit hatte. Ecstasy heißt der. Hit, der tatsächlich geschrieben wurde für die Serie von der Band Großstadtgeflüster, und mit 2 weiteren Songs, die wir dann aufgenommen haben, haben wir auch Videos gedreht. Diese Serie ist ganz ungewöhnlich und ganz anders eben als Rosenthal. Ich singe da, ich muss da auch tanzen, auch so Angstthemen.
Ja, Angstthemen.
Ja, total. Und habe mich sehr viel mit diesem Unterhaltungsbusiness beschäftigt. Wir haben auch ganz viele tolle Gaststars, Oli P., Sabrina Setlur, Nana, die treten alle als sie selber auf bei uns und wir spielen alle gemeinsam. Also das kommt dann im Mai auf Join und darauf freue ich mich auch nochmal sehr besonders, weil das einfach wieder was völlig anderes ist und das liebe ich, wenn es ganz anders ist.
Am 2. April wäre Hans Rosenthal 100 Jahre alt geworden. Anlässlich dieses Gedenktages sendet das ZDF diesen großen Spielfilm am 7. April um 20.15 Uhr im ZDF und danach dann die Doku 2 Leben. Beides jetzt schon in der ZDF Mediathek. Die Autobiografie auch neu aufgelegt. Gerd und Florian, danke, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Erfolg. Sehr, sehr gerne. Und die Original-Dalli-Dalli-Sendung übrigens vom 9. November 1978 können Sie sich auch nochmal anschauen, wenn Sie mögen, in der ZDF-Mediathek. Und das war 100% Promi, heute in Gedenken an Hans Rosenthal mit seinem Sohn Gerd Rosenthal, Florian Lukas. Ich bin Marianne Hanel, 3 waschechte Berliner diesmal im Studio. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.
100% Promi. Auch als Podcast auf rbb888.de.
Um 19 Uhr mit Ricardo Westphal. Guten Abend. US-Präsident Trump ist nach eigenen Angaben sehr verärgert über Russlands Präsidenten Putin. Grund sei dessen Behauptung, Selenskyj sei nicht der rechtmäßige Präsident der Ukraine. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Offensichtlich ist Trump frustriert, dass Putin nicht schneller auf seinen Vorschlag eines Waffenstillstands eingeht. Im Telefoninterview mit NBC drohte Trump Russland mit zusätzlichen Zöllen für russisches Öl. Wer russisches Öl beziehe, dürfe außerdem keine Geschäfte mehr in den USA tätigen. Trump kündigte an, er werde in der kommenden Woche mit Putin telefonieren.
Mehrere Wirtschaftsverbände fordern Union und SPD zu grundlegenden Reformen auf. In einem Brief an die Parteispitzen schreiben sie, alles, was Wachstum behindere, müsse unterlassen werden, etwa ein Mindestlohn von 15 Euro oder die geplante Mütterrente. Deutschland brauche Rahmenbedingungen, damit Unternehmen aus dem In- und Ausland hier investierten. Dafür würden Bürokratieabbau, Steuersenkungen und ein flexibleres Arbeitsrecht benötigt. Vor dem Inselstaat Tonga im Südpazifik hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Berichte über Schäden oder Verletzte gibt es bisher nicht. Eine Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben. Erst vorgestern gab es ein verheerendes Erdbeben in Myanmar. Die Zahl der Toten ist dort auf 1.700 gestiegen. Experten vermuten unter den Trümmern tausende weitere Opfer. Mehrere Länder haben Hilfe in das Bürgerkriegsland geschickt. Bundespräsident Steinmeier hat den verstorbenen DDR-Bürgerrechtler Gerd Poppe einen Wegbereiter der friedlichen Revolution genannt. Dieser habe sich zeitlebens für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht. Poppe war gestern im Alter von 84 Jahren gestorben. Hauptstadtkorrespondent Gabor Halasch.
Poppe war schon seit 1968 in der Opposition der DDR aktiv, protestierte zum Beispiel gegen die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf Biermann. Nach der friedlichen Revolution saß er am runden Tisch und arbeitete mit anderen an einer neuen Verfassung für die DDR. Später saß er für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag und wurde der erste Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechte.
Union Berlin hat in der Fußball-Bundesliga einen Auswärtssieg geholt. In Freiburg gewannen die Köpenicker 2:1. Im Moment spielt noch Dortmund gegen Mainz. Aktuell führt Dortmund mit 3:0. Die Füchse Berlin sind wieder Tabellenführer der Handball-Bundesliga. Sie haben zu Hause Hamburg mit 40:35 besiegt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: am Abend immer wieder Schauer und örtlich kurze Gewitter, dazu ein kräftiger Westwind. Zurzeit in Berlin-Pankow 7 und in Bad Liebenwerda 10 Grad. Auch nachts einzelne Schauer, Tiefstwerte 6 bis 4 Grad. Morgen am Montag viele Wolken, im Süden leichter Regen, am ehesten im Norden mal etwas Sonne bei 8 bis 11 Grad. Am Dienstag insgesamt freundlich bei 12 bis 15 Grad. Die Zeit 19:03 Uhr. Und jetzt das Wichtigste aus der RBB 888 Verkehrszentrale. A10 östlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Spreeau. Zwischen Freienbrink und Dreieck Spreeau kommt es nach einem Unfall zu Behinderungen. Auf der A100 Richtung Wedding wird der Verkehr zwischen Dreieck Funkturm und Spandauer Damm einspurig über die Gegenfahrbahn geleitet. Lkw über 3,5 Tonnen dürfen dort nicht fahren. Außerdem ist die Überfahrt von der AWUS in Richtung Wedding gesperrt. Vorsicht in Friedrichshagen auf dem Fürstenwalder Damm. In Höhe Mögelseedamm Ost sind die Ampeln außer Betrieb. Zur S-Bahn bis heute Betriebsschluss fahren Busse von Baumschulenweg zur Grünbergallee sowie nach Spindlersfeld und Grünau. Busse fahren außerdem zwischen Pankow und Karow. Darüber hinaus sind die Linien S41, 42 und 46 wegen der Schäden an der Ringbahnbrücke zwischen Halensee und Westend bis auf Weiteres unterbrochen. Es fahren auch dort Ersatzbusse. Kommen Sie gut ans Ziel.
RBB 888. 80er, 90er, 100% Berlin.
Sie sind zurück, unser Podcast-Traumpaar Kim und Klaus. Moderatoren Kim Fischer und der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit, starten in die zweite Staffel. Die beiden reden wieder über alle Themen, die sie so bewegen, zum Beispiel die laufenden Koalitionsverhandlungen. Und Klaus verrät, welche Taktik Angela Merkel da immer benutzt hat. Und er gibt Tipps, wie jeder von uns garantiert jede Verhandlung gewinnt. Kim erzählt, warum sie im Skiurlaub der absolute Hingucker auf der Piste war. Und es gibt eine neue Rubrik, der Promi-Anruf. In dieser Folge mit Eiskönigin Katharina Witt. Also, es wird fulminant. Vorhang auf.
Kim und Klaus. Ein Podcast mit Kim und Klaus. Mit Kim und Klaus.
Juhu, die zweite Staffel von Kim und Klaus mit Klaus Wowereit
und Kim Fischer.
Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe richtig ein bisschen Herzklopfen. Ich habe mich ganz doll gefreut, dass wir es weitermachen.
Ja, es war jetzt eine lange Zeit, wo wir nicht mehr den Podcast weitergemacht haben. Aber jetzt ist es endlich soweit und ein Tag der Freude.
Ein Tag der Freude und ich habe mich darüber gefreut, dass so viele von euch geschrieben haben, sag mal, wo seid denn ihr? Wann geht's weiter? Das hat uns einfach gezeigt, dass wir euch erreicht haben und dass ihr genauso Spaß daran habt wie wir. Und wir haben ein paar Neuerungen auch jetzt in der zweiten Staffel.
Naja, muss ja immer mal was Neues da sein, ne?
Ja, aber das werdet ihr erst im Laufe der Folge mitkriegen, was da so neu sein wird. Ihr wisst ja, beim letzten Mal ging es ja darum, dass ich mich bei Klaus zum Essen eingeladen habe. Ja,
öfters, ne? So, also eigentlich jede Sendung hast du dich eingeladen.
Und er hat es wirklich wahrgemacht. Er hat mich dann eingeladen und es gab...
Königsberger Klopse, natürlich wunschgemäß.
Und er hat es alles vor allem selber gemacht. Ich habe erst gedacht, du hast es aus der Tiefkühltruhe rausgeholt und
naja,
den Ofen geschoben.
Naja, da müssten sie ja irgendwie reinkommen, ne?
Naja, aber du hast das wirklich... Also, Leute, wenn ihr einmal richtig gut essen gehen wollt und das in toller Gesellschaft und dabei 250 Bären, Teddybären vorgestellt bekommen werden wollt, dann müsst ihr euch bei Klaus Wowereit bewerben.
Es freut mich, dass es dir gefallen hat. Das war ja auch der Sinn der Sache. Und wir hatten auch nette Gäste, die noch dabei waren. Und wir haben das genossen. Und es gab ein Drei-Gänge-Menü. Ne? Was war neben den Königsberg-Klopsen in Erinnerung?
Mir waren nicht nur die Königsberg, es war eine Fischsuppe. Und das Dessert war auch atemberaubend. Aber wirklich auch dein Entertainment. Also dein Programm war großartig, weil wirklich, ich habe es nicht geglaubt, du hast ja von diesen Bären immer erzählt, die gibt's da wirklich. Und jeder Bär hat eine Geschichte.
Ja, und ganz große und ganz kleine. Und die laufen mir immer irgendwie zu. Also das ist sehr schön.
Was hast denn du so die letzte, was hast denn du in den Wochen jetzt hier so alles gemacht?
Naja, was habe ich gemacht? Ich war beispielsweise an der Costa del Sol in Malaga und zum Golfen eine Woche lang.
Rentner muss man sein.
Naja, also der Wetterbericht war so, dass ich da hätte eigentlich gar nicht hinfahren dürfen, weil es war Dauerregen angesagt. Und bin dann also schon mit dieser Stimmung dahin gefahren, dass man mehr Canasta spielt als Golf spielen könnte. Aber glücklicherweise war es denn doch besser als angekündigt und wir haben also auch wirklich Golf gespielt und sehr schön.
Guck mal, das ist dein Sport. Ich war Skifahren.
Was?
Ja.
So eine gefährliche Sportart.
Bringst du mit mir nicht in Verbindung?
Naja, jetzt schon. Also du bist eine rasante Abfahrerin, habe ich gehört.
Ach guck, ich sag nämlich interessant, wenn ich gesagt habe, ja, ich fahre in Skiurlaub, habe ich gesagt, was, du fährst Ski? Ich wirke offensichtlich doch relativ unsportlich.
Nö, das würde ich also bestreiten.
Ja?
Ja, also doch.
Bin ich aber.
Du machst ja auch Yoga, ne?
Das sage ich immer, dass ich es mache.
Ach so, das
aber Skifahren war ich wirklich. Und wir hatten so ein bisschen wie ihr, wir hatten nur Nebel. Ich habe meine Leute nicht gesehen, aber furchtbar. Die haben auch nicht gesehen, wie ich fuhr. Und das war sehr schade, weil ich fand, ich sah sensationell aus. Aber
das finde ich wirklich blöd, wenn du nicht siehst, wo du hinfährst.
Ja.
Und auf einmal kommt da so ein Hügelchen und dann rumpelt es und dann merkst du, dass du da...
Du hast meinen Satz gar nicht mitgekriegt, ne? Dass ich gesagt habe, ich fand, ich sah sensationell aus.
Naja, also ich meine, wenn du immer mit dem Spiegel gefahren bist, dann wird das ja sein. Aber vielleicht lieber ein Rückwärtsspiegel, das hätte dann auch geholfen.
Ich habe das ein bisschen provokant deshalb gesagt, weil es gibt Zeugen, ihr Lieben. Ich war nämlich mit Freundinnen im Urlaub.
Mädelstruppe.
Eine Mädelstruppe. Unter anderem die Frau, die wir jetzt anrufen werden.
Der Promi-Anruf.
Ja, pass auf. Und zwar, ich habe mir überlegt, weißt du was, du bist über 30 Jahre im Politgeschäft. Ich bin seit 30 Jahren im Talk-Business. Und ich glaube, wir haben so viele Menschen kennengelernt. Wir sind so vielen Menschen begegnet, über die man auch gerne sich hier auch noch miteinander unterhält und über die wir euch auch gerne ein bisschen was erzählen wollen würden. Und wir haben uns so überlegt, Mensch, wir haben noch so dicke Adressbücher. Da kann man noch mal reingucken und jede Folge mal gucken, ob wir mal in dein Adressbuch oder mal in mein Adressbuch.
Und dann rufen wir an.
Und dann rufen wir einfach an.
Einfach so.
Einfach so. Und das eine dabei, die mit mir Skifahren war.
Ach.
So, pass auf, die wirst du gleich erkennen. Hallo?
Hallo?
Hallo, Katharina?
Hallo, Kim.
Hallo, Katharina Witt, Leute.
Katharina Witt, hallo, Kathi. Hier ist der Klaus.
Guck, ja, hallo, Klaus.
Das ist das dritte K jetzt hier in unserer Runde.
Wie geht's euch beiden?
Uns geht's hervorragend. Wie geht's denn dir? Was machst du gerade? Wo bist du gerade?
Ja, voll Stress. Ich sitze jetzt auf gepackten Koffern. Kann schon gar nicht mehr reden vor lauter Stress. Ich bin tatsächlich schon um 5 aufgestanden, gepackt. Und fliege jetzt nach Boston zur Eiskunstlauf-Weltmeisterschaft.